Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halb 10. Heute nur mit mir und nicht mit dem Steve, der hat es nämlich leider nicht nach Berlin geschafft. Ich sitze hier heute nämlich im Karl-Liebknecht-Haus. Das ist das Gebäude der Partei Die Linke und neben mir sitzt erfreulicherweise die Spitzenkandidatin für das Europaparlament, Özlem Alef Demirel. Herzlich willkommen, Özlem.
Schön. Herzlich willkommen auch dir im Karl-Liebknecht-Haus.
Ja, stimmt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Sehr schön, hier zu sein. Und ja, toll, dass es klappt, weil gerade in der letzten Folge haben Steve und ich schon mal über ein paar Wahlplakate gesprochen zur Europawahl. Und ja, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir mit den Spitzenkandidatinnen sprechen wollen. Wir haben schon mit dem Yannis Varoufakis gesprochen. Die Folge könnt ihr euch also auch nochmal anhören, die gibt es auch als Video. Genau, und heute dann mit dir, die Linke, die ja, naja, sozusagen in Konkurrenz zu dir steht, oder wie würdest du sagen?
Naja, die Linke ist eine eigenständige Partei und hat eigene Themen, mit denen wir zu den Europawahlen antreten.
Okay, gut. Also auf das Alleinstellungsmerkmal der Linken kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber erstmal zu dir vielleicht, weil du ja eigentlich Gewerkschaftssekretärin bist bei Verdi. Also genau. Du bist kommst gar nicht so, ich sag mal, klassischerweise von der Partei.
Also ich bin Gewerkschaftssekretärin bei Verdi seit einem Jahr. Ich war zuvor aber natürlich Landessprecherin in Nordrhein-Westfalen, habe auch kurze Zeit, als die Linke in Nordrhein-Westfalen im Landtag gesessen und war auch parlamentarische Geschäftsführerin. Und ich bin Gründungsmitglied der Partei Die Linke, das heißt, ich bin von Anbeginn an dabei. Ich war zunächst damals, bevor sich die Partei gebildet hat, als parteilose Kandidatin für die PDS offene Liste im Stadtrat von Köln direkt nach dem Abitur. Das heißt, ich habe schon auf parlamentarischer Ebene und innerhalb der linken Partei viel Politik gemacht, aber ich habe auch immer außerhalb der Partei in diversen Bündnissen gearbeitet, in Migranten-Selbstorganisationen. Ich komme hier aus der DITIF, war da auch eine Zeit lang Bundesvorsitzende. Das heißt, ja und nein. Also ja, ich bin nicht irgendwie die hochgestochene Politikerin, die in Formeln redet. Ich bin der Mensch, der sich engagiert für politische Ziele in Bündnissen, in Parlamenten, bei Gewerkschaften auf unterschiedlichsten Ebenen. Denn mir geht es darum, was zu verändern.
Und wie geht es jetzt zusammen, also gleichzeitig in der Gewerkschaft zu sein und Spitzenkandidatin? Also ist das, wie schafft man das?
Warum soll das nicht? Na, aktuell bin ich tatsächlich quasi beurlaubt für den Wahlkampf seit März. Und mache quasi hauptsächlich Wahlkampf, ist klar, im ganzen Bundesgebiet für die Europawahlen. Das kriegt man nicht hin, wenn man nebenbei noch einen Fulltime-Job hat, und so ein Gewerkschaftssekretärsjob ist ja ziemlich stark Fulltime-Job. Und politisch passt das für mich perfekt zusammen, weil ich finde halt tatsächlich, dass die Linke ja auch glaubwürdig gegen Niedriglohnbeschäftigung, gegen prekäre Beschäftigung, für gute Löhne, faire Arbeitsbedingungen, für europaweite armutsfeste Mindestlöhne eintritt. Insofern ist das für mich authentisch und folgerichtig, auch in dieser Partei dann auch Wahlkampf zu machen.
Und was treibt dich dann konkret an, den Europawahlkampf zu machen? Also der ist ja, ich sag mal, vielleicht nicht so beliebt, weil der den Menschen gar nicht so richtig vom Hocker reißt, könnte man ja vielleicht sagen. Also ist das irgendwie eine Herausforderung oder sagst du irgendwie gerade deswegen müssen wir das politisieren? Oder?
Also es sind zwei Sachen. Das erste ist, die Europapolitik, die Politik in der Europäischen Union hat viel, viel mehr Auswirkungen auf unser Alltagsleben, als uns das manchmal bewusst ist. Ich gebe immer dieses Beispiel, machen wir einen Wasserhahn in unseren vier Wänden auf, da fließt Wasser durch, das hat was mit der europäischen Wasserrichtlinie zu tun. Oder gucken wir uns die Entwicklung in den Kommunen an, wenn Kommunen europaweite Ausschreibungen betreiben müssen und bis vor kurzem noch diese Ausschreibungen vor allen Dingen danach ausgerichtet waren, dass es am billigsten ist und nicht nach sozialen oder ökologischen Standards ausgerichtet war, dann hatte das was mit Europapolitik zu tun. Das heißt, die europäische Politik hat große Auswirkungen auf unser aller Leben und ich möchte daran etwas ändern. Ich möchte ein Europa der Menschen schaffen und ich finde, dass die Europäische Union im Moment von ihrer Verfasstheit und in der real existierenden Politik eben nicht die Menschenrechte ganz vorne gestellt hat, die sozialen Rechte vorne hat, sondern immer die Freiheiten von Konzernen in den Mittelpunkt gerückt hat. Und daran will ich was ändern. Und deshalb ist es für mich wichtig, auch bei den Europawahlen deutlich zu machen, erstens ist es wichtig, wählen zu gehen und da eine Stimme der Partei zu geben, die am nächsten die Forderung, die eigenen Interessen mitvertritt. Und zweitens auch deutlich zu machen, diese Europawahlen sind tatsächlich besondere Europawahlen, weil wir erleben ein Erstarken der Rechten, der autoritären Rechten weltweit, aber auch in der EU, in Deutschland. Und dagegen muss es auch eine konsequente Kraft geben, ein Gegenpol geben, der denen die rote Karte zeigt, aber der auch deutlich macht, dass man den Rechten den Nährboden nur dann entzieht, wenn man endlich aufhört, den europäischen Binnenmarkt für Lohndumping, für Steuerdumping, für Konzerninteressen zu missbrauchen und die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken.
Und was würdest du jetzt sagen, also weil das haben, glaube ich, viele als Eindruck jetzt so, wenn sie die Plakate sehen, was unterscheidet die Linke jetzt genau von SPD und Grüne? Weil es gibt so ein paar Plakate, sage ich mal, die sich schon ähneln. Da gab es jetzt auch schon so ein paar Facebook-Posts dazu, habe ich gesehen. Und dann musste man so ein bisschen ganz genau hingucken, wie schützt man das Klima jetzt irgendwie ganz genau. Und das eine ist nur klimagerecht und bei der Linken ist es dann noch gegen die Profite. Okay, also Linke verstehen das natürlich, aber verstehen das auch Leute von außen? Was der Kernunterschied ist?
Also erstens geht es natürlich um Glaubwürdigkeit und ich finde, Linke ist glaubwürdig. Das Zweite ist, wenn es Schnittmengen gibt mit anderen Parteien, egal ob es jetzt, du hast jetzt die SPD und Grüne angesprochen, vorher DM angesprochen, wenn es in konkreten Forderungen, Punkten Schnittmengen gibt, dann finde ich, dann kann man auch durchaus zusammenarbeiten, muss da nicht immer sich nur gegenseitig irgendwie verbal quasi bekriegen, das ist nicht im Sinne der Sache. Also wenn es diese Schnittmengen gibt, dann gerne, dann setzen wir die um. Wenn SPD und Grüne jetzt auch sagen, sie wollen europaweit armutsfeste Mindestlöhne durchsetzen, quasi den 60% des Medianeinkommens, des mittleren Durchschnittseinkommens in jedem Mitgliedstaat, dann wird die Linke gerne mit Ihnen zusammen im Europaparlament auch dafür streiten, dass es dann auch kommt und reale Politik wird. Aber darüber hinaus ist es eben nicht ein kleiner Unterschied, ob man sagt, irgendwie nur ein bisschen Klimaschützen oder ob man sagt, Klima vor Profite. Das ist halt schon ein Grundunterschied. Wir wollen nicht einfach nur ein bisschen den Kapitalismus ein bisschen grüner anstreichen und sagen, damit ist unsere Welt gerettet, sondern wir machen darauf aufmerksam, dass natürlich die Profitinteressen über allem stehen. Die Profitinteressen im Moment soziale Standards quasi nach unten drücken, aber auch ökologische Standards. Und mit der Klimafrage haben wir derzeit tatsächlich eine Menschheitsfrage, eine soziale Frage. Und ich würde sogar so weit gehen, als Gewerkschafterin darf ich das hier zu sagen, auch eine Klassenfrage. Und das machen wir als Linke damit deutlich, indem wir halt deutlich machen, ein System, das immer nur auf Gewinnmaximierung aus ist, ist ein System, was unsere Umwelt nachhaltig schädigt. Und man muss dann durchaus auch mal über unsere Wirtschaftsweise reden, darüber reden, wie wir eine gerechte Wirtschaftsordnung schaffen können, europaweit, in Deutschland oder auch weltweit. Und das macht die Linke, das machen die anderen Parteien nicht.
Und also eine konkrete Forderung ist dann also der europaweite Mindestlohn, den hast du jetzt schon angesprochen, und bei so einem sozial-ökologischen Umbau, wie das ja bei der Linken heißt, was sind dann noch andere konkrete Forderungen, die denen, also das ist eben dieses Wort, und dann, was kann man sich darunter auch vorstellen?
Welche, also wo wir Linken ja leider, ich sage in dem Falle leider, weil ich mir wünschte, dass die anderen Parteien da auch mehr an unserer Seite stehen würden und mit uns wirklich fundamental dafür kämpfen würden, ein Alleinstellungsmerkmal haben, ist ja die Frage der Aufrüstung. Und in der Europäischen Union wird im Moment wahnsinnig aufgerüstet, zusätzlich zu den nationalen Ausgaben, zum Bundeshaushalt, wo schon die Ausgaben für Militär und Aufrüstung aufgestockt werden, werden auch auf europäischer Ebene Gelder ausgegeben für Militärprodukte, Projekte für Aufrüstung, für Militärforschung, für Killerdrohnen. Und ich gebe immer dieses Beispiel, wenn wir zum Beispiel über die Ökologiefrage reden, 6,5 Milliarden Euro werden im Moment auf europäischer Ebene dafür ausgegeben, die Straßen und Brücken in Europa panzerfest zu machen. Panzerfest, also man muss sich das mal vorstellen, ich finde das unglaublich. Brauchen wir wirklich panzerfeste Straßenbrücken? Wenn man das braucht, dann braucht man es ja nur, wenn man Kriege vorbereiten möchte. Das wollen wir nicht. Wir sagen zum Beispiel, dieses Geld wollen wir nehmen und in Schienensysteme stecken. Also international in Schienensysteme stecken, den Personenverkehr, Züge ausbauen, Bus und Bahn stärken, damit wir unsere Umwelt schonen, aber auch Mobilität für Menschen gewährleisten können. Das wäre ein zweiter konkreter Punkt. Was wir auch einen Skandal finden, ist, dass zum Beispiel der europäische Binnenmarkt geschaffen wurde, aber gleichzeitig zum Beispiel auch der rote Teppich ausgerollt wurde für Steuerdumping, für Konzerne und Steuerschlupflöcher noch und nöcher geschaffen wurden und die Mittelschichten und Armen zur Kasse gebeten wurden, entweder durch Steuererhöhung oder Sozialkürzung. Und wir sagen, damit muss auch Schluss sein. Wir müssen auf europäischer Ebene Mindestregeln für Konzernbesteuerung schaffen. Wir müssen Steuerstupflöcher schaffen. Wir müssen Transparenz darüber schaffen, in welchem Land zum Beispiel welches Unternehmen wie viele Gewinne erwirtschaftet und wie viele Steuern abführt, um überhaupt mal deutlich zu machen, wie ungerecht es ist, wenn große Digitalkonzerne im Moment wie Google, Amazon, Apple und Co. kaum Steuern zahlen, aber der Normallohnabhängige automatisch vom Gehalt die Lohnsteuer abgezogen bekommt, dann ist hier eine Schieflage, die sich ändern muss. Und das wollen wir als Linke tatsächlich durchsetzen. Und ich stelle leider fest, dass zum Beispiel die Digitalsteuer ja auch von unserer Bundesregierung, insbesondere von unserem sozialdemokratischen Finanzminister Olaf Scholz im Moment behindert wird. Und der hat überhaupt kein Interesse daran, so etwas einzuführen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie ein Verständnis in der Bevölkerung noch dafür gibt.
Ja, und ist es nicht dann also bei solchen Fragen eben tatsächlich auch wichtig, nicht nur in Europa oder im Europaparlament dafür eine Stimme zu sein, sondern eben auch im Bund? Also manche, ne, das wäre ja irgendwie so eine Sache, darüber reden wir oft auch in den Sendungen, okay, was würde man mit einem linken Hegemonieprojekt machen? Was würde man mit linken Mehrheiten tatsächlich machen in Deutschland allein schon? Was für eine Wirkung hätte das für Europa? Jetzt streitest du fürs Europaparlament natürlich, aber ich glaube, oft sieht man schon, die Bundesregierung hält das oft zurück.
Also nicht nur im Bund, ich würde sagen auch im Land oder in der Kommune oder sogar in Bezirksebenen, also Bezirksvertretungsebenen. Auf allen Ebenen kämpft die Linke dafür, dass es die soziale Wende, die ökologische Wende gibt oder Steuergerechtigkeit gibt, dass es endlich eine Politik gibt, die die Interessen der Menschen vor Konzerninteressen in den Mittelpunkt rückt. Das ist für uns keine Frage, das ist wichtig. Und ja, wenn man das so betrachtet, natürlich haben wir mit Deutschland ein Land, das innerhalb der Europäischen Union sehr dominant ist, sowohl von der Wirtschaftskraft her, aber auch politisch von der Durchsetzungsstärke her. Wir haben ja erlebt, wie zum Beispiel auch Herr Schäuble und die damalige Regierung andere Länder, insbesondere die südlicheren Länder in Europa, Spanien, Griechenland, erpresst haben, wie sie den brutale Austeritätspolitik vorgeschrieben haben. Insofern kämpfen wir als Linke natürlich auch dafür, die Mehrheitsverhältnisse im Bund zu ändern, keine Frage. Wie gesagt, auf jeder Ebene, aber wir können die auch auf europäischer Ebene ändern. Und im Europaparlament haben wir ja aktuell, das weiß man nicht so, das ist nicht so verbreitet in der Bevölkerung, ja de facto auch eine große Koalition, ähnlich der Bundesregierung. Und auch daran muss sich etwas ändern, wenn wir wirklich politische Verhältnisse verändern wollen. Meine Erfahrung ist, die Linke schafft es, die anderen Parteien vor sich herzutreiben.
Ja. Und das andere, was du gesagt hast, die sozialen Bewegungen, in denen du dich ja auch engagierst. Wir hatten jetzt in der letzten Folge nochmal gesprochen über Fridays for Future und über die Extinction Rebellion, also über zivilen Ungehorsam für den Klimaschutz. Und ja, wie ist das Verhältnis der Linken dann zu diesen Bewegungen jetzt konkret? Also weil es ist ja wie so eine neue Umweltbewegung, ne? Man kann sagen, dass das jetzt vielleicht neben den Mietenprotesten eine der beiden politischen Bewegung so. Und wie könnt ihr da vielleicht so ein bisschen die Fahrt mit aufnehmen?
Also nicht nur diese, sondern auch die Seebrücke gibt es. Es gibt auch Streiks, die mittlerweile internationale Ausmaße bekommen. Also es gibt viele Stellen, an denen sich etwas bewegt, hierzulande, europaweit. Und das ist das, was mich erfreut. Denn wenn wir wirklich Politik grundtief verändern wollen, dann brauchen wir die Bewegung auf der Straße, in Parlamenten alleine reicht es nicht. Da stellen wir zum Beispiel Linken schon immer gute Anträge, keine Frage, halten super Reden. Aber damit wir diese konsequent durchsetzen, brauchen wir auch immer die Bewegung. Und ich bin froh, dass wir als Linke auch Teil dieser Bewegung sind. Und natürlich begrüße ich es, wenn Schülerinnen und Schüler auf die Straße gehen und sagen, jetzt reicht's und an dieser Stelle müssen wir endlich eine ökologische Wende einschreiten. Wir müssen endlich einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt finden und wir können nicht so weitermachen wie bisher. Denn die Klimafrage ist eine weltweite Frage. Die Klimafrage und der Klimawandel sorgt zum Beispiel auch für große Flüchtlingswellen, sogenannte Flüchtlingswellen. Ich mag das Wort zwar nicht, aber also das sorgt dafür, dass immer mehr Menschen fliehen müssen und ihre Heimat verlassen müssen und daran muss sich etwas ändern. Ich war auch lange Zeit, bevor ich dann irgendwie studiert habe, Schülerin war. Ich war 5 Jahre lang auch in Nordrhein-Westfalen Landesschülersprecherin und im Landesvorstand der Landesschülerinnenvertretung. Und ich kann mich daran daran erinnern, dass ich damals auf der anderen Seite saß und mit Politikern darüber diskutieren musste und mir immer die Parteien die Frage gestellt haben, die Jugend ist so unpolitisch, sie haben von Generation XY schieß mich tot geredet und darüber geredet, warum denn die Jugend sich nicht politisch interessieren würde. Fernab davon, dass es damals schon nicht gestimmt hat, ist es so, dass die Jugend heute zeigt, nee, sie ist sehr wohl politisch, sie hat einen klaren Kompass, sie weiß, wofür sie steht, und heute schwadronieren einige Politiker von einigen Parteien darüber, dass sie doch bitte nicht Politik machen sollen, sondern in die Schule gehen sollen. Und ich kann nur sagen, nein, ich finde es gut, wenn junge Menschen sagen, bis hierhin und nicht weiter, denn nur so wird sich etwas verändern. Und ich glaube, dass Fridays for Future jetzt schon im Bewusstsein in der Gesellschaft so viel verändert hat, was echt positiv ist und was mich erfreut.
Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt eben auch schon mit dem Yannis Varoufakis, aber auch schon in den anderen Sendungen gesprochen über den Green New Deal zum Beispiel. Also die auf den Punkt gebracht eben auch so ein Programm, das innerhalb von 10 Jahren, weil nur 10 bis 12 Jahre haben wir eigentlich nur noch, um den Klimawandel so aufzuhalten, dass man tatsächlich irgendwie davon sprechen kann, dass es irgendeinen Unterschied macht tatsächlich. Und gibt es sowas Vergleichbares? Also würde die Linke sagen, das könnten wir auch uns vorstellen? Oder ich höre dann immer die Antwort, wir haben ja schon den sozialökologischen Umbau. Und dann denke ich immer, okay, naja, aber gibt es nicht so ein Reformprojekt oder irgendwie so ein Projekt, okay, in den nächsten 10 Jahren packen wir es an und werden die gesamte Automobilindustrie umbauen, weil das müssen wir in Deutschland tun oder sowas. Also könnt ihr euch das vorstellen irgendwie mal, also so?
Selbstverständlich, wir haben da ja auch viele verschiedene Konzepte. Also was ich jetzt aber entscheidend finde, ist, also das eine ist ja zum Beispiel, wenn wir über Klimakiller reden, dann müssen wir ja zum Beispiel über Kohlekraftwerke reden. Und wir haben ja als Linke die Forderung, dass 2030 Schluss sein muss. Die finde ich sehr wichtig, aber ich finde halt wichtiger als die Frage, wann Schluss sein muss, eigentlich wann begonnen wird, weil wir auch erlebt haben in anderen Bereichen, dass man das dann einfach sonst, die herrschende Politik es einfach aufgeschoben hat bis zum letzten Tag. Und wir sagen, nein, jetzt muss begonnen werden, jetzt müssen die 20 schmutzigsten Meiler sofort quasi geschlossen werden. Dann ist es auch so, dass die Umweltfrage, die Klimafrage ja mit vielen anderen Bereichen auch zu tun hat. Und wir sagen zum Beispiel, auch die europäische Agrarpolitik sorgt ja nicht dafür, dass zum Beispiel unserer Umwelt geholfen wird. Wir haben eine Förderrichtlinie innerhalb der Europäischen Union, die halt, je größer die Einheiten sind, umso mehr Subventionen fließen lassen. Das ist auf der einen Seite auf Kosten von Kleinbauern, aber auf der anderen Seite auch auf Kosten der ökologischen Nachhaltigkeit. Daran muss sich was ändern. Wir wollen regionale Produkte und regionale Wirtschaftskreisläufe stärken, insbesondere auch im Agrarbereich. Das ist ganz konkret, was man sich jetzt in die Hand nehmen kann. Oder die Schienensysteme ausbauen, Zug und Bus und Bahn ausbauen. Da haben wir ja auch viele Positionen zu gesagt. Ja, die Automobilindustrie muss auch umfunktioniert werden, aber ich glaube, dass man halt nicht dieser Sprachlogik oder dieser Logik, zum Beispiel wie Herr Altmaier es gesagt hat, verfallen kann, so, ja, Umweltschutz, ja, Klimaschutz, ja, aber nicht auf Kosten unseres Wohlstandes. Und da will ich halt tatsächlich die Frage stellen, wessen Wohlstand er da im Blick hat. Ist denn Menschen, die normalen Menschen, deren Wohlstand hängt ja wohl damit zusammen, ob sie die Luft atmen können und damit dann noch gesund weiterleben können? Oder geht es darum, irgendwie Konzerninteressen zu bedienen? Und das wollen wir tatsächlich verändern. Und wir gehen ja auch noch weiter. Wir sagen ja auch, dass zum Beispiel die komplette Energieversorgung eigentlich nicht in der Hand von 4, 5 großen Konzernen, sozusagen Oligopol, monopolartigen Strukturen liegen darf und die dann quasi Preise bestimmen, Produktionsweisen bestimmen. Wir wollen es demokratisieren. Wir wollen Stadtwerke stärken, wir wollen die öffentliche Hand stärken und damit auch eine demokratische Diskussion darüber auch lostreten, wie wir zum Beispiel die Energieversorgung vor Ort organisieren können oder auch überhaupt den Bereich der Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand bringen. Und so diese abstrakten Schlagworte, so New Green Deal, ist halt immer so, hört sich gut an teilweise, aber es kann halt dauerhaft natürlich nicht die Antwort sein, den Kapitalismus ein bisschen grüner zu lackieren. Wir sagen halt tatsächlich System Change, not Climate Change. Und das wollen wir als Linke auch durchsetzen, sowohl mit ganz konkreten Forderungen, die ich eben genannt habe, Einzelschritten, als auch mit einer Zukunftsvision. Was für eine Welt wollen wir, in der wir leben?
Mhm. Und jetzt ist noch ein anderer Teil des Green New Deal, den jetzt Diem nicht so stark macht, aber die zumindest in England und auch in den USA die Verfechter des Green New Deals stark machen, ist eben, dass man auch die Jobs natürlich, dass es eine Jobgarantie gibt. Ne? Das ja, ist natürlich das ist auch der Punkt, den man ja bei so einem sozial-ökologischen Umbau, also wie man den jetzt eben auch, ob man den jetzt Green New Deal nennt oder so, ist glaube ich egal, aber das wird ja trotzdem der Punkt und eine der Kernfragen sein, ne? Dass man natürlich die Kohle muss weg.
Also was für uns als Linke natürlich sein muss, ist, dass es eine Beschäftigungsgarantie für die Kolleginnen und Kollegen gibt, die in dem Bereich arbeiten, für die älteren Kolleginnen auf jeden Fall eine Sozialgarantie und für die anderen Kolleginnen auch Umbau und Maßnahmen, also quasi Ausbildungsmaßnahmen, dass sie auch in den neueren Bereichen, in den Bereichen der erneuerbaren Energien und anderen Bereichen arbeiten können. Das steht für uns außer Frage, dass das mitgedacht werden muss. Das Problem ist ja auch, dass in den vergangenen Jahren in der herrschenden Politik ja eben nicht diese Komponente mitbedacht wurde. Man hat gesagt, okay, wir machen ein bisschen Umweltschutz, hat da quasi Maßnahmen ergriffen mit dem Ergebnis, dass die Konzerne zum Beispiel die Preise haben steigen lassen, dass der Mittelstand und die ärmeren Menschen gesagt haben, das geht ja auf meine Kosten. Es ist halt nicht auf Kosten der Unternehmen gegangen und das ist tatsächlich auch wichtig. Wir wollen diesen Einklang schaffen zwischen Umweltschutz, Beschäftigtenschutz und auch den Preisschutz und das kann man aber halt dann und da muss man, finde ich, ehrlich sein und sagen, das kann man dann schaffen, wenn eben die Energieversorgung nicht primär darauf ausgerichtet ist, Profite für irgendwelche Aktionäre zu generieren, sondern darauf ausgerichtet ist, die Versorgung von Menschen sicherzustellen und dabei unsere Umwelt nachhaltig zu schonen. Und das kann man dann schaffen. Und das ist halt bisher, finde ich, unehrlich gewesen, zumindest in dem Bereich ein bisschen, ja doch, unehrlich von den Grünen gewesen, dass sie das eben nicht so klar gesagt haben, dass sie da nicht klar diese Wende mit berücksichtigt haben. Das ist ja das, was wir schon immer sagen. Das ist halt, die einen nennen es New Green Deal, wir nennen es sozial-ökologischer Umbau, aber wir Linken haben uns schon immer stark dafür gemacht und ich komme ja auch zufällig aus Nordrhein-Westfalen und die Linke in Nordrhein-Westfalen hat ja auch, bevor jetzt alle angefangen haben, über den Hambacher Forst zu reden, als eine Partei, die im Bundestag sitzt, schon früher und von Anfang an auch die Bewegung im Hambacher Forst unterstützt. Übrigens wurden wir dafür früher massiv angegriffen, auch von Medien, von Journalisten und anderen Parteien, warum wir denn da irgendwie diese paar, ich meine das nicht so, aber das haben die gesagt, Hippies unterstützen, die da irgendwie auf Bäumen leben. Und wir haben gesagt, nein, das ist berechtigt, wofür die streiten. Das kann doch nicht sein, dass ein jahrtausendalter Wald quasi gerodet wird, damit RWE da noch mehr Profite generiert. Und das ist, finde ich, halt auch das Glaubwürdige. Und auch wir haben damals aber auch gesagt, für uns ist klar, das darf nicht passieren. Aber für die Kolleginnen und Kollegen, die dort von diesen Jobs leben, muss es Sozialgarantien geben. Für die Jüngeren muss es Umschulung geben, für die Jüngeren muss es Perspektive auf neue Jobs geben. Und zwar auch garantiert und für die Älteren muss es Sozialprogramme geben. Ohne geht es nicht. Ohne ist es mal wieder dieselbe Politik. Auf Kosten der lohnabhängigen Bevölkerung wird dann irgendwie ein bisschen unsere Umwelt geschont.
Jetzt vielleicht noch mal zu einer Frage, die auch gekommen ist. Und ich muss dazu sagen, ich gucke immer wie so ein Nerd alle möglichen Parteitage. Deswegen kenne ich jede Minute von allen Parteitagen aller Parteien. Okay. Sehr, ja, egal. jeder hat seine Hobbys, ne? Aber auf jeden Fall, beim letzten Parteitag der Linken ist irgendwie deutlich geworden, es gibt natürlich zwei, naja, ich würde sagen, sich widersprechende Position oder zumindest gibt es so die sehr, das, naja, Europa-Reform eher positiv Lager und das EU-kritische Lager. So wurde das ja dann auch zum Teil in den Medien danach bezeichnet. Ne? Und ist das so? Also lähmt das die Linke, weil es tatsächlich irgendwie sowas gibt wie, wir wollen Europa erhalten, reformieren oder wir wollen einfach die EU abschaffen? Was ist die was Nein, ist jetzt die Position?
Also, ja, in den Medien wurde es teilweise dargestellt. Ich glaube, die Medien kommen manchmal auch nicht ohne irgendwie einen Streit bei der Linken zu erleben. Wer tatsächlich auf dem Parteitag war, also viele Genossinnen und Genossen haben gesagt, naja, war echt unspektakulär, war sogar fast irgendwie, ne? fast sogar langweilig, wie es da. Nein, das ist doch totaler Quatsch. Natürlich kritisiert jeder in der Linken die real existierende Politik der Europäischen Union, die gerade Aufrüstung betreibt. Wir kritisieren alle, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken und man dabei zuschaut, wie zum Beispiel noch Rettungshelferinnen noch kriminalisiert werden oder gar mit Warlords zusammengearbeitet werden, mit Libyen oder mit einem Präsidenten Erdogan ein Flüchtlingspakt abgeschlossen wird. Jeder kritisiert das bei uns. Jeder kritisiert, dass die Freiheiten des Marktes vor soziale Belange gestellt werden. Dass es eine Austeritätspolitik gegeben hat gegenüber Griechenland, gegenüber Spanien, Entschuldigung, gegenüber Spanien. Wir verweisen darauf, dass Portugal ja eine andere Politik gemacht hat, eher investiert hat, eher die Löhne hochgeschraubt hat. Man kann natürlich über die portugiesische Politik auch im Detail sprechen, aber es ging ja in eine Richtung, wie wir uns das auch als Linke vorstellen und sehr erfolgreich waren damit. Und das kritisieren wir alle und wir sagen ganz klar, wofür wir stehen, wofür wir kämpfen wollen, für konkrete Forderungen. Und ich sehe da keinen Zwist, ich sehe da auch jetzt nicht die Debatte so. Der Punkt ist, die anderen Parteien wollen und die Medien wollen uns immer fragen, sind sie jetzt für oder gegen die EU? Legen sie jetzt ein Geständnis und ein Bekenntnis zur EU ab? Und ich frage mich, wer würde diese Frage stellen, wenn zum Beispiel um die Bundespolitik ginge, wenn es darum ginge? Also ich war Spitzenkandidatin bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Mich hat keiner gefragt, ob ich mich zum Land Nordrhein-Westfalen bekenne. Aber bei der Europapolitik wird das gemacht. Im Gegenteil, der Job von Politikerinnen und Politikern ist doch konkret darüber zu reden, was falsch läuft und was man ändern möchte. Und das machen wir gerade. Und ich weigere mich davor, mich auf diese abstrakte Ebene zu gehen und da irgendwie, natürlich bin ich gegen Nationalismus, natürlich bin ich Linke und Internationalistin. Das steht außer Frage, dass ich es bin. Und natürlich bin ich nicht gegen internationale Zusammenarbeit. Aber wenn ich mir angucke, dass zum Beispiel mit der Troika-Politik die Demokratie mit Füßen getreten wurde, dann sage ich, nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung und daran will ich was ändern. Und wenn es darum geht, dass an den europäischen Außengrenzen Menschen ertrinken und damit Werte wie Aufklärung und Humanismus mit Füßen getreten werden, dann sage ich, nein, damit schließe ich niemals meinen Frieden. Wenn es darum geht, jetzt Aufrüstung zu betreiben und immer mehr in Rüstungsforschung, in autonome Waffensysteme zu investieren, dann sage ich, nein, das will ich nicht. Ich will in Investitionen in eine soziale Infrastruktur. Dann mache ich das konkret. Und ich finde das, was wir als Linke machen, eigentlich auch viel, viel ehrlicher als diese abstrakte Debatte. Wem soll das denn was bringen?
Und das ist ja auch ein bisschen das so, wie das vielleicht die SPD zum Beispiel macht oder die Grünen, die dann einfach sagen, hier Ja zu Europa. Ne? Das ist ja die einfache Botschaft. Und linke Botschaften scheinen es immer ein bisschen schwieriger zu haben, weil man sagt, ja, aber oder sowas. Ne? Also es ist immer so ein bisschen geknüpft an eben diese konkreten Forderungen, was ich ja richtig finde. Aber ich glaube, es ist viel, viel schwieriger zu kommunizieren als das, was halt die SPD macht und sagt einfach Klimagerechtigkeit und ja zu Europa. Und dann sagt man, ach ja, ne? So business as usual, wir machen einfach so weiter wie bisher. Aber die Linke will ja komplett was ändern. Und deswegen klingt es, glaube ich, immer so, wie wir müssen jetzt irgendwie komplett was umbauen. Und das wirkt dann schnell unrealistisch wahrscheinlich auch, ne? Weil man sagt, die Institutionen sind undemokratisch.
Zum Teil ist das schwieriger, weil es natürlich nicht irgendwie einfach nur ein Schlagwort gesagt wird und dann irgendwie das gar nicht unterfüttert wird. Aber es ist glaubwürdiger, weil die anderen hauen Schlagworte raus und sagen nicht, was das konsequent bedeutet. Und die anderen waren ja auch auf verschiedensten Ebenen immer mal wieder quasi in politischer Regierungsverantwortung, haben Mehrheitsentscheidungen durchgesetzt, die nicht im Sinne der Menschen waren. Aber auf der anderen Seite finde ich das gar nicht so schwierig und ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, naja, man muss nur einfach Schlagworte liefern und die Menschen verstehen sonst keine Antworten. Nee, also wenn ich in der Lage bin, bestimmte Antworten zu verstehen, dann kann mein Gegenüber das auch, weil ich bin jetzt kein, also ich komme nicht vom Mars und bin nicht jetzt irgendwas ganz Besonderes, sondern ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Und ich finde es ja gerade spannend, also Fridays for Future zeigt ja gerade, nee, die Menschen verstehen, dass es gerade bergab geht mit unserer Welt und dass der Klimawandel hart zuschlägt, insbesondere in den armen Ländern dieses Globuses. Das muss man ja auch noch sagen. die verstehen das. Oder es gibt jetzt Leute und Menschen in Berlin, die machen ein Volksbegehren zum Thema deutsche Wohnen und Co. enteignen. Ja? Also ein Unwort, wo wir Linken irgendwie immer wieder beschimpft wurden. Und die sagen, nein, genau, es ist richtig in einer Zeit, wo Konzerne sich dumm und dämlich verdienen. Es geht nicht um die Oma, ihr Häusle sozusagen, sondern um Konzerne, die sich dumm und dämlich verdienen mit Spekulationen, mit Mietpreistreibungen, indem sie Mietpreise nach oben schrauben ohne Ende. Und damit muss Schluss sein und man kann halt die Wohnungspolitik nicht dem Markt überlassen. Und es gibt viele Menschen in Berlin, wenn wir jetzt in Berlin reden, die sich genau dafür jetzt aussprechen. Also ist es so, dass vielleicht nicht alles von heute auf morgen kommt. Natürlich ist der Kampf der Linken ein schwieriger Kampf, ein zäher Kampf, ein langer Kampf, weil wir legen es ja auch grundsätzlicher mit bestimmten Sachen an. Aber es ist einer, der richtig ist und der folgerichtig ist. Und im Moment ist es so, dass ja auch immer mehr Menschen diese Forderungen unterstützen. Ich gebe immer ein ganz einfaches Beispiel. Als wir als Linke damals angefangen haben, über den Mindestlohn zu reden, wir waren ja die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die es damals gefordert hat, war es ja so, dass einige irgendwie den Teufel an die Wand gemalt haben, gesagt haben, na, dann gibt es keine Arbeitsplätze mehr und unsere Wirtschaft geht kaputt. Wir haben seit ein paar Jahren den Mindestlohn, der ist viel zu niedrig, der muss schnellstens erhöht werden, keine Frage, mindestens 12 Euro muss er sein, damit man auch später eine Rente hat, von der man leben kann. Aber ist die Wirtschaft kaputt gegangen? Ist Massenarbeitslosigkeit nach dem Mindestlohn eingetroffen? Nein. Also insofern sage ich, ich habe Ausdauer. Ich habe Ausdauer, sowohl auf europäischer Ebene zu kämpfen, als auch in Deutschland zu kämpfen, auf kommunaler Ebene oder auf der Straße zu kämpfen für meine Forderungen. Und ich weiß, dass es die richtigen sind. Und früher oder später sind wir auch erfolgreich damit. Manchmal wünschte ich es mir auch schneller, keine Frage. Aber ich bin nicht der Meinung, dass es schlecht aussieht um die Linke. Und ich bin froh darüber, dass sich hierzulande im Moment so viel bewegt und dass so viele Menschen auf der Straße für unterschiedlichste Themen sind und für ihre Belange eintreten. Unsere Aufgabe als Linke ist es, diese verschiedenen Bewegungen miteinander auch zu verbinden und zu verknüpfen und deutlich zu machen, dass natürlich Fridays for Future das Anliegen nicht weit weg ist von den Anliegen der Ostermärsche, die gegen Aufrüstung sind. Mhm. Dass diese Themen zusammengehören oder dass die Seebrücke auch was mit dem Thema Klimawandel zu tun hat, weil Menschen wegen des Klimawandels fliehen müssen oder wegen Aufrüstung. Und also diese Bewegungen miteinander zu verbinden und auch deutlich zu machen, dass natürlich auch im Zentrum dieser Auseinandersetzungen Menschen stehen, die hart arbeiten, Menschen stehen, die sozial abgehängt wurden und dass man für sie und mit ihnen gemeinsam etwas verändern kann.
Also ich teile auch total den Eindruck, dass die Forderungen immer radikaler werden, also die Forderungen nach Enteignung und jetzt auch ziviler Ungehorsam und so, das ist ja eigentlich viel radikaler, als ich das vielleicht sogar auch Linke hätten vorstellen können, noch bis vor ein paar Jahren, was da jetzt plötzlich im normalen Betrieb diskutiert wird. Und trotzdem muss man ja irgendwie sagen, gewinnt die Linke davon nicht so richtig. Ne? Also das ist ja der Punkt irgendwie so ein bisschen, was uns alle ja da ein bisschen ratlos zurücklässt.
Also ich sage immer, eigentlich sind nicht die Forderungen radikal, sondern die Realität ist radikal und brutal. Und die Forderungen beziehen sich auf die Realität. Das finde ich schon nochmal wichtig, auch nochmal zu unterstreichen, dass das ja ist eine Reaktion auf das ist, auf die Verhältnisse, die Politikordnung und die Wirtschaftsordnung, in der wir leben, ist. Ja und nein, also ja, doch, die Linke gewinnt, könnte schneller gehen. Natürlich wünsche ich mir auch gerne ein 50% Ergebnis, keine Frage. Aber es geht doch um gesellschaftliche Veränderung, politische Veränderung. Und natürlich ist es schwieriger, wenn man diese komplexeren Fragen auch komplexer beantwortet und auch nochmal deutlich macht, naja, dann müssen wir mehr Mut haben, dann müssen wir uns auch mit Mächtigen, mit dem großen Geld anlegen, dass es natürlich auch schwieriger ist, sich durchzusetzen. Aber ich bin zuversichtlich, ich glaube schon, dass die Linke auch stärker wird. Ich finde, wenn man immer darüber redet, dass die Linke nicht stark wird, warum wird das immer so groß geredet? Also dann, wenn man viel über Quatsch redet, dann glaubt man ja irgendwann selber später, dass dieser Quatsch, den man irgendwie von sich gegeben hat, stimmt. Nee, die Linke wird stärker, die Linke wird jünger, vor allen Dingen im Westen. Also ich komme auch aus dem Westen. Und da werden wir stärker, wir können noch schneller stärker werden, keine Frage. Wir können auch als Partei hier und da an uns arbeiten, sollten wir tatsächlich auch. Das würde ich niemals in Frage stellen, aber wir müssen uns vor allen Dingen verankern. Wir müssen uns verankern. Wir haben die guten Konzepte, wir haben richtige Forderungen, wir haben richtige Antworten. Als Linke müssen wir jetzt viel verankerter in den Stadtteilen, in den Betrieben, in den Universitäten sein, da wo das Leben stattfindet und dort quasi aus dem Leben heraus mit Menschen zusammen agieren. Und ich finde, dass wir uns schon auf dem Weg dahin bewegen und Luft nach oben ist immer. Aber ich bin gespannt, der 26. Mai steht ja noch vor der Tür.
Ja, genau, das ist das Stichwort, also der 26. Mai. Ich hoffe, dass wir auch noch in den folgenden Sendungen, ja, wenn wir auch noch den anderen Kandidatinnen, sofern sie denn überhaupt zusagen, noch auf den Zahn fühlen, weil ja, wir natürlich gern wissen wollen, wie jetzt neben Diem und auch SPD und Grüne eventuell die Fragen anders beantworten würden als du. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Antworten unterscheiden oder, naja, mal sehen. Aber dir jedenfalls vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, das hat euch einen Einblick gegeben, einen besseren Einblick darin, was wofür nicht nur Özlem steht, sondern die Linke im größeren Ganzen und wie die Verankerung zu den Bewegungen ist. Ja, ich würde sagen, die Message ist klar, dass ihr wählen gehen sollt, aber wen am Ende, das müsst ihr dann entscheiden. Und ja, vielen Dank nochmal, Özlem, für das Gespräch.
Danke dir.
Und bis zur nächsten Sendung.